Liebe Gemeinde, liebe Konfis, ich habe ein Buch mitgebracht heute Morgen. Schon die zweite Folge. Die erste hieß Das magische Auge. Kennt ihr das? Ja? Hier heißt es Interaktive Pictures in 3D. Und was man darin sehen kann, das kann einem wirklich auf den ersten Blick magisch vorkommen. Wir haben ja gestern vor einer Woche das erste Mal in unserer Kirchengemeinde gewagt. Ich hielt das für sehr mutig, obwohl es natürlich wirklich kein großes Wagnis war, jemanden einzuladen, der sich im fachlichen Sinne Illusionstricks bedient. Ist kein Zauberer, das hat er gleich gesagt. Deswegen hat er, glaube ich, auch auf dem Gemeindefest bei seiner ersten Vorstellung um 3 Uhr nachmittags als Zauberspruch Abracadabra und Simsalabim und was man dann alles so kennt, nicht gelten lassen, sondern hat gleich ein anderes Zauberwort uns gegeben, das Wort Bitte. Das ist das Zauberwort, das auch in unserer Familie schon viele Türen geöffnet hat. Das ist wirklich ein magisches Wort. Bitte. Diese Bilder haben ein Geheimnis. Man kann sie zunächst einmal so betrachten, wie sie sich dem Auge darbieten. So mehr oder weniger schöne Bilder auf einer bunten Fläche. Also ein normales, zweidimensionales Bild, wie man sagt. Zwei Dimensionen, das heißt ja, das Bild hat eine Länge und eine Breite. So kennen wir Bilder, sie sind flach. Das ist das eine. Aber in diesen Bildern steckt noch mehr. Es sind sogenannte 3D-Bilder. Und genau wie es bei unserem Zauberer manchmal zauberhaft zuging und für den Laien einfach so, ging es nicht mit rechten Dingen zu, zum Beispiel als die Weltkugel schwebte hier vorne, so weiß doch jeder Fachmann, dass es da ganz mit normalen Tricks zugeht. Und so ist es auch hier. Es gab auch hier, als diese Bücher erschienen, Christen, die sich irgendwie Sorge machten, aber das war nun wirklich nicht nötig. Es ist einfach nur so, dass es eine optische Täuschung ist. Man muss sozusagen lernen, einen bestimmten Abstand mit den Augen zu bekommen. Bei mir klappt das wunderbar schnell. Und schon sieht man durch das Bild hindurch. In unserer Familie sind manche schon verzweifelt, weil sie es noch nicht so schaffen. Und es ist einfach wunderschön. Man entdeckt plötzlich ein zweites Bild im Bild, das vorher nicht zu sehen war. Ein dreidimensionales Bild, eine Rose zum Beispiel, die plötzlich sehr plastisch aus diesem Bild Ihnen entgegenkommt. Probieren Sie es mal, wir haben heute ja keine Taufen, nach dem Gottesdienst können Sie mal nach vorne kommen. Das ist beim ersten Mal, wenn man das erlebt, wirklich verblüffend. Dabei geht es durchaus mit rechten Dingen zu, es ist nur eine komplizierte optische Täuschung. Als ich dieses Buch mal wieder bei meinen Töchtern in die Hand nahm, bei einem Besuch im zweiten Stock oben im Pfarrhaus, genauso dachte ich, wie mit diesen Bildern ist es mit Gott, mit dieser Welt und mit uns. Die Wirklichkeit Gottes ist da. Das ist meine Überzeugung, das glaube ich. Aber viele Menschen sehen sie nicht. Sie sind blind für diese Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist sozusagen als eine noch zusätzlichere Dimension als die dreidimensionale Welt, in der wir ja leben, also unsere Augen heute Morgen funktionieren in dieser Weise, verborgen. Sie drängt sich nicht auf, sie will entdeckt werden. Und dazu braucht man den bestimmten Blick. Es ist leicht zu sagen, es gibt keinen Gott, die Welt ist, wie sie ist. Es gibt keine zusätzliche Dimension. Es ist oft nicht einfach, mit solchen Menschen gut ins Gespräch zu kommen oder zu widersprechen. Aber wir würden doch so gerne, das weiß ich von vielen hier im Raum, manchen die Augen öffnen und sagen, siehe, so wie Jesus, siehe, da ist Gott. Blind, das sind ja nicht nur die anderen, auch wir sind oft blind für die Wirklichkeit Gottes und rechnen nicht mit Gott. Ich habe am Donnerstag vor einer Woche da einen Jugendkreis gehalten. Zum Thema Engel war ich da eingeladen. Und einer der Kernsätze an diesem Abend war, dass ich, seitdem ich mich damit befasse, lerne, Glauben im biblischen Sinne heißt eben nicht nur Glauben an Jesus Christus, sondern auch nach und nach zu lernen, Glauben wie er. Das heißt, die Welt mit seinen Augen sehen. Wir singen ja auch so ein Lied hier. Das geht übers Gebet und dass das im Zustand des Betens oft besser gelingt. Die Welt zu lernen, mit Gottes Augen zu sehen, mit Gottes Gedanken zu betrachten. Das ist auch Christsein. Und das möchte Jesus uns auch nach und nach dahin führen. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will, dass wir die Welt auch sehen wie er. Und da ist die unsichtbare Welt um uns herum. Also man sieht tiefer, man sieht weiter, man sieht Dinge in einem anderen Licht als andere Menschen. Ich predige heute über ein Weltstück, kleines Stück Weltliteratur, Verbindung mit einem Gedicht. Das Wort stammt von Paulus. Was ist das Bleibende? Paulus schreibt im Korintherbrief, die sichtbare Welt vergeht, sie ist also nicht das Bleibende. Die unsichtbare Welt ist ewig. Er schreibt aber auch, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Am größten jedoch ist die Liebe. Und Lothar Zernetti, ein Dichterpfarrer, hat daraus wunderbare Worte gemacht und hat geschrieben, Menschen, die aus der Liebe sehen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Und Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Zu jedem dieser drei Worte möchte ich eine kurze Geschichte erzählen heute Morgen. Geschichten von Menschen, die gelernt haben, tiefer zu sehen, als es unsere oberflächlichen Blicke oft tun, weiter zu sehen, als der Horizont unseres begrenzten Lebens reicht, Dinge in einem anderen Licht zu sehen, als sie für gewöhnlich erscheinen. Das ist übrigens auch unsere Aufgabe als Pfarrer. Als ich 1985 ordiniert wurde, da hat der Propst Stein aus Nordnassau, inzwischen ist er nicht mehr im Dienst, er war ein geistlicher Mensch, er hat Seelsorge für Seelsorger geübt. Das ist Aufgabe von Pröbsten. Er hat gesagt, ihre Aufgabe ist Anleitung zum Sehen. Damals war der Predigtext an diesem Tag das Wort, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und er hat gesagt, das können viele Menschen überhaupt nicht nachsprechen. Und ihre Aufgabe als Pfarrer ist, Anleitung zum Sehen zu geben, dass die Menschen das sehen können, dass das stimmt, dass trotz dem, was man sehen kann um uns herum, ein Tag des Heils ist und trotzdem eine Zeit der Gnade. Indem sie nämlich helfen, den Menschen tiefer zu sehen, weiter zu sehen und alles in einem anderen Licht zu sehen. In der vergangenen Woche haben wir zwei schwere Beerdigungen gehabt. Das heißt, vor allem war ich es, weil ich habe diesen Pfarrbezirk gehabt, in dem diese Beerdigungen passierten und geschahen. Das waren nicht Beerdigungen, wie es sonst so ist, wenn eine 88-jährige Frau beerdigt wird, da muss man auch sehen, dass man keine Routine an den Tag legt. Aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn in einer Woche am Dienstag war es ein 12-jähriges Mädchen zu Grabe getragen wird und am Donnerstag ein 15-jähriger Junge. Am Dienstag, das war ein Mädchen, sie hieß Joy, Freude. Und es war erstaunlich für Herrn Mittelmann, der auf der Trauerfeier war, weil er früher Nachbar von dieser Familie war, zu entdecken, dass auf der Trauerfeier, hat er das erst gemerkt, dass der Name Joy, den dieses Kind hatte, aus einem christlichen Kinderlied kommt. Ich habe Freude, Freude, Freude in meinem Herzen. Und dieses Kinderlied hat er der Mutter von Joy in der Kinderstunde, als Herr Mittelmann noch Kinderstunde in unserer Gemeinde gehalten hat, beigebracht. Und sie liebte dieses Lied so sehr, dass sie diesem Mädchen, ihrem Mädchen, ihrem einzigen Kind, diesen Namen gab. Und sie war wirklich ein Grund zur Freude, diese Joy, bis zum Schluss. Denn sie hatte einen kindlichen Glauben. Und der hat sie weitersehen lassen, weil Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Ärzte, die angeblich zu diesem Kind gegangen sind, um es zu trösten, kamen getröstet aus dem Krankenzimmer zurück. Weil das Kind gesagt hat, ja, ich weiß, ich muss früh sterben. Sie litt an einer ganz seltenen genetischen Krankheit. Ich kann Ihnen das nicht einmal auf Lateinisch sagen. Die Abkürzung dafür ist Mehlers-Syndrom. Jeder Buchstabe des Wortes Mehlers groß geschrieben ist wiederum ein Anfangsbuchstabe einer langen lateinischen, medizinischen, komplizierten Formulierung. Nur 4 Kinder in ganz Deutschland haben diese Krankheit überhaupt. Sie hat viel ausgehalten, weil sie erst angesehen wurde als jemand, der simuliert, der mit Kopfweh täuscht oder nicht in die Schule gehen will. Und dann hat man erst in Holland gemerkt, dass da etwas ist und hat es rausgefunden. Und nach bauten alle Sinnesorgane immer mehr ab. Augen, Blindenschule und so weiter. Aber dieses Mädchen hat eine andere Welt sehen gelernt und hat gesagt, ja, ich weiß, ich werde sterben, aber ich gehe in eine Welt, in der es keinen Schmerz mehr gibt, keinen Tod, keine Krankheit. Ich werde dann ganz nah bei Gott sein. Und das ist doch auch gut. Und irgendwie hat Gott wohl einen Plan mit mir. Und so wurde dieses Kind für ein Vorbild für die Erwachsenen, die es so schwer haben, auch als Gesunde oft so schwer haben, etwas anderes zu sehen als die sichtbare Welt. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die einmal so krank waren und weiterleben dürfen oder durften, die wissen um dieses, dass sie plötzlich Dinge in einem anderen Licht sehen. Auf einer Fortbildung für Pfarrer traf ich einmal einen jungen Kollegen. Es war so ein herzlich erfrischender Typ und deswegen war es auch nicht erstaunlich, dass er berichtete von unkonventionellen Dingen. Konfirmanden wissen, wie hier Konfirmandenunterricht gehalten wird, aber ihr müsst schon wissen, dass wir auch versuchen, andere Wege vielleicht zu gehen. Nicht immer sind wir auch zufrieden. Wir wissen, eigentlich müsste man mehr zusammen leben und was zusammen erleben. Und dieser Pfarrer hat es geschafft. Er hat berichtete von einem Projekt mit Konfirmanden, das er an die Stelle des herkömmlichen Konfirmandenunterrichts gesetzt hatte. Mit den Jugendlichen hatte er einen Acker gepachtet, Getreide gepflanzt, um am Ende der Konfirmandenzeit Brot backen zu können für das eigene erste Abendmahl. Und der Wein wurde auch selbst hergestellt. Zum Unterricht traf man sich sogar auf dem Acker. Wer nicht kam, verpasste was und war selbst schuld, aber die Konfirmanden kamen, hat er gesagt. Und durch die Hintertür kam man sozusagen ganz anders ins Gespräch. Über Essen und Trinken, über den Hunger nach Leben, über die Gleichnisse Jesu, über Wachstum, Frucht und so weiter. Was natürlich nicht ausblieb, war die Frage, was denn die Kirchenleitung zu diesem Projekt sagte. Da hat er gesagt, das ist mir ein bisschen egal. Ich will meine Zeit und Kraft nicht mit Dingen verschwenden, die mir und den Jugendlichen keine Freude machen. Der Hintergrund war, das erfuhren wir dann, dieser junge Pfarrer dürfte medizinisch gesehen eigentlich gar nicht mehr am Leben gewesen sein. Seine beiden Nieren waren ihm nämlich entfernt und er lebte mit der einen Niere seiner Schwester. Als die Ärzte ihm die einpflanzten, gaben sie ihm höchstens noch 5 Jahre. Das war vor 10 Jahren. Seitdem sein Leben also so massiv bedroht ist, seitdem er gelernt hat, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, hat er neu gelernt, jeden einzelnen Tag als großes Geschenk Gottes zu begreifen. Und sein Wertesystem ist umgedreht worden. Er sieht viele Dinge jetzt in einem anderen Licht. Menschen sind wichtiger als manche Kirchengesetze. Die eigene Familie ist wichtiger als der Papierkrieg auf dem Schreibtisch. Gemeinsame Dinge erleben Wirklich leben, das Leben aus Gottes Hand nehmen, Tag für Tag, das hat diesen jungen Pfarrer verändert. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Der 15-jährige Einar Lupgans aus Lettland, ist er vor ein paar Jahren hierher gekommen, ist am Donnerstag bestattet worden. Vergangenen Dienstag, vor 2 Wochen, ist er in ein Koma gefallen, hier in unserem Wäldchen, beim Schnüffeln von Gas. Die Freunde haben mir beschrieben, was Jugendliche da sehen. Sie sehen auch diese Welt, zum Beispiel die zu betonierte Rhein-Main-Wirklichkeit, in einem anderen Licht. Plötzlich gehen Menschen durchs Zimmer in solchen Halluzinationszuständen, die gar nicht da sind. Wenn man im Wald sowas einnimmt, dann werden Wurzeln plötzlich zu Monstern, die mit einem sprechen, und Bäume kriegen Gesichter und werden zu Wesen. Man sieht eine andere Wirklichkeit. Und ich denke mal, ein tieferes Verständnis von Sucht und Suchtverhalten ist ja immer in diesem Satz verborgen: hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht nach einem tieferen Erleben von Wirklichkeit. Weil wir Menschen, die Christen, haben die Antwort darauf, für mehr geschaffen sind als für die sichtbare Welt, für mehr geschaffen sind als mit der sichtbaren Welt. Der absurde Theaterschriftsteller Ionesco hat es sehr gut gesagt: Wir sind von woanders her, wir sind noch von woanders her. Und dieses von woanders her, das gilt es wieder zu finden. Und diese jungen Menschen, die das vielleicht auch so sensibel empfinden, die flüchten nicht nur aus dieser Wirklichkeit in Drogenrausch, sondern sie suchen auch mittels der Droge nach einer anderen Wirklichkeit. Das kann man ja aus Gesprächen auch wirklich berichten, dass das auch ein Grund ist, warum man es nimmt. Aber wenn man die gefährlichen, wenn man da abkommt vom richtigen Weg, dann lauert am Ende der Tod. Gott allein kann uns helfen, dieses Leben zusammen mit der unsichtbaren Welt so zu führen, dass es nicht gefährlich wird, sondern im Gegenteil, dass wir uns beschützt und bewahrt und geborgen erleben dürfen. Menschen, die aus der Liebe leben, schreibt Zernetti, sehen tiefer. Es ist eine immer wieder gute Aufforderung, auch heute Morgen möchte ich sie deswegen tun: Lesen Sie gute christliche Biografien von Menschen, die was erlebt haben. Das ermutigt sie. Die Zuflucht heißt eines dieser Bücher von Corrie ten Boom. Darin erzählt sie als Holländerin ihre leidvolle Geschichte: Holland zur Zeit des Dritten Reiches. Corrie ten Boom ist auch verfilmt worden, und ihre Schwester verstecken Juden in einem Hinterzimmer. Sie werden entdeckt und schließlich in das KZ Ravensbrück deponiert. Dort machen sie sehr Schweres mit: Misshandlung, Demütigung, besonders ein Wächter quält sie. Er schlägt in Corries Beisein ihre Schwester, die schon im Sterben liegt, und sie stirbt auch. Mit vielen Wundern überlebt Corrie ten Boom das KZ. Als überzeugte Christin reist sie nach dem Krieg um die ganze Welt und hält Vorträge. Unter anderem ist immer ein Vortrag dabei über Vergebung und Versöhnung. Nach einem dieser Vorträge kommt ein Mann mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Es ist einer dieser Aufseher. Es ist jener Aufseher, der ihre Schwester zu Tode gequält hat. Sie kann diese Hand nicht nehmen. Das verstehen wir. Alles kommt in ihr wieder hoch. Sie sieht nur ihren Hass. Sie sieht, dass ihr Vortrag über Vergebung in diesem Moment in sich zusammenfällt. Sie ist voller Hass und im Grunde ihres Herzens weiß sie mit ihrem christlichen Verstand, dass sie ihm verzeihen sollte, aber ihr Gefühl kann nicht. Und sie weiß, dass auch für diesen Menschen das Wort von Dostojewski gilt: einen Menschen lieben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Aber als einen von Gott geliebten Menschen, also ihre Gefühle aber stellen sich quer, verständlich nach dem, was sie erlebt hat und mitgemacht hat. Es bleibt nur eines, sie bittet Gott, Stoßgebet, dass er ihr den Hass nimmt, dass er ihren Blick heilt, dass er ihr den Blick der Liebe schenkt, um diesem Menschen zu vergeben. Sie bittet um die Kraft der Versöhnung. Sie beschreibt, was dann geschah, so: Da spürt sie mit einem Mal, wie ein warmer Strom sie durchflutet, und sie weiß, das ist der Strom der Liebe Gottes, und sie nimmt die Hand dieses Mannes und sie kann diesem Mann vergeben, von Herzen vergeben. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Und Paulus schreibt, diese drei bleiben: Glaube, Hoffnung, Liebe. Das muss bleiben, auch wenn vieles andere vergeht. Gesegnet die Menschen, denen Gott es schenkt, dass sie das bewahren können, wenn es auch sichtbar keine Gründe gibt, wenn es augenscheinlich der falschen Sicht entspricht, wenn es eine falsche Sicht wäre, augenscheinlich, jetzt zu glauben, jetzt zu hoffen, jetzt noch Hoffnung zu haben. Auf dem Buch hier steht, auf dem auf ersten Band hier, das ist nur der zweite, dreidimensionale Illusionsbilder. Also eine Illusion, ein Illusionstrick, wie vor Samstag vor einer Woche uns der Herr de Haan Tricks vorgeführt hat. Er hatte die Dinge sowieso schon tiefer gesehen. Er führt sie uns nur so vor, dass sie uns erstaunen. Er wusste, was er da tut und wie er uns sichtbar täuschen konnte und zum Staunen bringen konnte. Für uns war der Vorhang für diese Tricks sozusagen zu. Und wir saßen davor und der Vorhang war zu und wir haben gesagt, wie hat er das bloß gemacht? Aber für ihn war der Vorhang schon auf und er hat ja schon in diese Wirklichkeit dahinter geblickt. Diese Welt ist manchmal auch, diese sichtbare Welt, wie ein Vorhang. Und es ist wichtig, dass wir uns von der Bibel, von Gottes Wort, diesen Vorhang manchmal öffnen lassen. In der Bibel dürfen wir manchmal einen Blick tun in die unsichtbare Welt. Und dann ist es wie im Theater. Du sitzt in deiner Bank und hier ist der Vorhang und da ist die Bühne und alles ist zu. Und du denkst, wie wird wohl das Bühnenbild sein? Wie wird es sein? Was wird dahinter sein? Und man macht sich seine eigenen Gedanken und so. Und das sind die eigenen Gedanken. Und dann wird der Vorhang aufgezogen und das, was die Griechen, warum die Griechen Theater Theater nannten, passiert. Thea heißt nämlich Staunen. Oh. Und der Mund geht auf, die Augen gehen auf und man sieht es, wie es wirklich ist. Nicht, wie ich es mir eingebildet habe. Menschen, die nicht mit Gott leben, sind keine Realisten, sie sind Träumer. Der primitivste Medizinmann, der um die Realität der unsichtbaren Welt weiß, wenn er es auch an der Bibel vorbei mit negativen Mächten tut, im Busch, ist in biblischem Sinne realistischer und näher dran als eine materialistische Welt, die meint, es gibt nur das, was wir sehen können. Auch die Wirklichkeit Gottes kann mancher für Illusion halten. Aber wenn wir Menschen kennenlernen, die glauben, lieben und hoffen, die ihre Augen geöffnet bekommen haben für die Wirklichkeit Gottes, wenn wir solche Menschen kennenlernen, dann können wir, und auch was wir selber erleben, können wir sehend werden. Siehe, sagt die Bibel, und der Auftrag für Pfarrer, aber nicht nur für Pfarrer, für alle Christen ist natürlich, Anleitung zum Sehen zu geben, die Dinge in einem anderen Licht sehen lernen. Ich schließe, weil ich es diesem Propst verdanke, mit einer Geschichte aus seinem Leben. Propst Stein hat diese Geschichte oft erzählt, ein Bild, das mich auch ergriffen hat. Er hat eine Tante in einem kleinen Ort nahe bei Wien und er hat sie dort besucht. Sie ist von der Verwandtschaft seiner Frau. Er hat sie nicht gekannt vorher. Sie hat vor der Kirche gestanden und er hat gescheut, sie zu rufen, denn er war überrascht. Sie war wie eine arme, kranke Person mit einem Buckel, krummen Händen, Füßen, kurz und mit allen Leiden der Welt. So beschreibt Propst Stein diese Tante. Er hatte nicht gewagt, sagt er, sie zu rufen, weil er befürchtet hatte, wenn sie sich umdreht, dann schaue ich in ein Gesicht, sagt er, das von Leid verkniffen und vergrämt ist. Meine Frau hat sie gerufen und sie hat sich umgedreht. Und wir haben strahlende, leuchtende Augen gesehen. Ein junges, fröhliches Gesicht mit 70 Jahren. Ich habe meine Frau gefragt, sagt er, wie macht das diese Tante, dass sie bei all dem Leid so fröhlich ist? Und die Antwort war, sie sieht die eigene Not nicht, weil sie die Nöte der anderen sieht. Sie hat schon so viel Gutes getan, Kinder aufgezogen, in jeder Not geholfen. Ist das nicht ein Bild für uns, schreibt Propst Stein, für uns Kirche? Die Welt sieht auch uns oft als angefochtene Buckel, schiefen Buckel und als alte Person mit allen möglichen Leiden ausgestattet, gar nicht mehr so attraktiv. Aber was macht es denn, wenn wir die Not sehen und nicht aus uns, sondern aus dem, der die Mitte unseres Lebens ist, zu Dienern der Hoffnung trotz aller Not werden? Wenn wir angerufen werden von der Welt und wir drehen uns um und die Welt schaut in die strahlenden Augen von Christen und heiligen Menschen, dann sind wir das Zeichen der Hoffnung, das diese Welt braucht. Ich denke, allein der Heilige Geist kann uns diese Augen geben, die Menschen ersehnen, wenn sie uns anblicken als Christen. Auch wenn der äußere Mensch verdirbt, schreibt die Bibel, wird doch der innere erneuert und die Augen sind die Fenster der Seele. Wenn man wenigstens an unseren Augen, auch wenn unsere Formen und unser Äußerstes als Kirche oft nicht attraktiv ist, für manche, wenn man aber wenigstens an unseren Augen noch sehen könnte, dass sie voller Leben sind und voller Hoffnung. Das wäre doch was. Gott kann uns das schenken und Menschen zu werden, die ein Zeichen der Hoffnung sind, die diese Welt braucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.